Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Um Maskulinitäten geht es gleich zu Beginn dieses Fazits. Die Kunstverein-Direktorinnen von Köln, Bonn und Düsseldorf haben sich zusammengeschlossen und suchen in drei Ausstellungen nach neuen Männlichkeitsbildern in der Kunst der vergangenen 60 Jahre. Darf ein Opernkritiker eine füllige Sopranistin als dick bezeichnen? Diese Frage ist uns aus aktuellem Anlass ein Kommentar wert. Futurium heißt das neue Ausstellungs- und Veranstaltungszentrum in Berlin-Mitte, in dem es um die Frage gehen soll, wie wir in Zukunft leben wollen. Vor der Eröffnung prüfen wir erstmal das Gebäude auf seine Zukunftsfähigkeit. Außerdem kommt in dieser Stunde der neue Chef der Regensburger Domspatzen zu Wort und die 94 Jahre alte Cellistin Anita Lassen. Wallfisch. Morgen bekommt sie den Deutschen Nationalpreis. Wie könnte eine feministische Ausstellung über Männlichkeit aussehen? Gleich drei Kunstinstitutionen haben sich zusammengetan, um dieser Frage nachzugehen: der Bonner, der Kölnische und der Düsseldorfer Kunstverein. Gemeinsam präsentieren sie drei Ausstellungen plus Veranstaltungen und Publikationen zu Männlichkeitsbildern in der Kunst von 1960 bis heute. Und das Ganze ist überschrieben mit dem Begriff Maskulinitäten. Eva Birkenstock, die Direktorin des Kunstvereins Düsseldorf, ist eine der Kuratorinnen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ausgehend von der MeToo-Debatte gibt es ja auch im Kunstbereich neue Debatten über Geschlechterbilder und Rollenzuschreibungen. Ist dieses Ausstellungsprojekt auch eine Reaktion darauf, eine Weiterführung?
Ganz, ganz sicher. Wir hatten uns vor etwa einem Jahr zusammengesetzt und eben auch überlegt, dass wir alle dreimal gerne zusammen ein Projekt machen würden. Damals eben drei weibliche Leiterinnen an den drei Kunstvereinen in der Rheinachse sozusagen, Köln, Düsseldorf, Bonn. Und in diesen Gesprächen, wo wir das Thema gesucht haben, ging es natürlich ganz viel um MeToo, um Not Surprised, um all die Debatten um Toxic Masculinity, um auch die ganzen Identitätsdebatten allgemein über Geschlechtlichkeit hinaus. Zusätzlich noch kam hinzu, dass wir in unsere eigenen Institutionsgeschichten reingeguckt haben und alle Institutionen auch zu bestimmten Punkten, in bestimmten Phasen feministische Ausstellungen hatten und dass wir dachten, das wäre doch jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, hier anzusetzen und einfach nochmal den Blick umzudrehen.
Genau, feministische Ausstellungen, sagen Sie, aus der Vergangenheit, die sich aber eben auf Frauenbilder bezogen haben. Jetzt stehen die männlichen Identitäten im Mittelpunkt, Maskulinitäten. Was genau verstehen Sie unter diesem Begriff?
Erstmal ist es von unserer Seite natürlich eine Behauptung. Wir wollten eben den Blick umdrehen. Lange Zeit ging es darum, dass sich quasi die Repräsentation von Weiblichkeit aus der männlichen Autorschaft befreien mussten. Und wir dachten, wir gucken jetzt mal zurück, auf was Männlichkeiten überhaupt sein können, im Plural ganz bewusst, was auch uneindeutig ist. Das war was, was uns auch bei der Ausstellung eben wichtig ist, dass wir Räume öffnen für Vorstellungen von Männlichkeiten jenseits von denjenigen, die uns gerade so toxisch umgeben.
In einem Pressetext ist auch die Rede von der Krisenfigur Mann. Was heißt das denn? In welcher Krise befindet sich der heutige Mann, die heutigen Männer?
Nun gut, ist ja auch eine vermeintliche Krise. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so direkt unterschreiben würde, dass natürlich überhaupt diese patriarchale Figur befragt wird, ob das eine Richtigkeit hat und dass die quasi zur Disposition steht.
Wie zeigt sich das denn in der Kunst, die Sie ausgewählt haben?
Eine Kernfrage ist natürlich dabei, was Sie eben auch zu Eingang schon sagten, wie kann überhaupt eine feministische Ausstellung über Männlichkeit aussehen? Werden auch Arbeiten präsentiert, in denen die Grenze zwischen Privaten und Politischen nicht gemacht wird? Es werden Arbeiten präsentiert von ganz verschiedenen Kontexten, aber auch von ganz verschiedenen Zeitlichkeiten.
Geben Sie mal zwei Beispiele.
Ja, es fängt wirklich in den 60er Jahren an und geht dann bis in die Gegenwart. Es gibt die frühen Arbeiten in Düsseldorf zum Beispiel, war es mir auch wichtig, punktuell auch die eigene Institutionsgeschichte mit einzubeziehen. Das heißt, wir haben beispielsweise eine ganz, ganz tolle Arbeit von Tetsumi Kudo, einem japanischen Nachkriegskünstler. Hier zeigen wir wieder, die war 1970 genau an dieser Stelle hier zu sehen, nämlich eine 2x4 Meter Fotografie seines Monument of Metamorphosis, was 1970 eben als die Ausstellung hier in Düsseldorf war, entstanden ist. Und es zeigt einen ganz großen, in den Stein gemeißelten Phallus, der fast auch ein bisschen aussieht wie eine Larve. Und der Name verweist ja auch schon drauf, auf diesen Moment der Metamorphose, der Veränderung. Tetsumi Kudo war sehr stark auch beeinflusst von dieser Post-Hiroshima-Zeit und der nuklearen Katastrophe und hat eben so eher eine Philosophie der Impotenz entwickelt, wo er sagte, es ist eher die Impotenz, die uns ermöglicht, neue Formen des Zusammenlebens zu generieren. Das heißt, hier so eine Stelle, wo man eben dann auch auf die Institutionsgeschichte zurückgreift, aber dann gibt es eine andere Arbeit, die Katharina Sieverding entwickelt hat, die Fotografien von den 60er Jahren bis heute zeigt, als riesen Wall Spread, wo man eigentlich mit dem Blick eben genauso durch die Zeit meandern kann und sieht, einfach konfrontiert ist mit der Nachkriegskunstgeschichte hier von der Umgebung, aber gleichzeitig sind es auch Protagonisten, die bis heute wichtig sind und man sieht ganz, ganz unterschiedliche Körperkonzepte und Identitätskonzepte.
Was ist denn die jüngste Arbeit?
Also in Düsseldorf sind die jüngeren Positionen Evelyn Tao Cheng Wang, so eine Serie von Massagezeichnungen, die sie gemacht hat und von Philipp
Massagezeichnungen?
Evelyn Tao Cheng Wang ist aus China vor 11 Jahren, glaube ich, nach Deutschland gekommen erstmal. Und als sie angefangen hat, in Amsterdam zu studieren, hat sie sich Geld verdient in so Massagesalons, in chinesisch geführten Massagesalons. Mhm. Und da geht es natürlich auch sehr, sehr stark darum, um Identität, um Fremdsein, aber dann auch in der Verhandlung mit dem Kunden natürlich auch ganz stark um ein Interagieren, was einfach auf einer Körperebene, eine Kommunikation, die rein körperlich ist, ist Grenzen setzen, Begehren, Überschreitungen, das sind ja alles Themen, die damit einfließen sozusagen, Caring, Zuwendung. Und Evelyn Tao Cheng Wang hat dann quasi eine laufende Zeichnungsserie gemacht und dazu auch Texte geschrieben. Und diese Zeichnungen sieht man hier und die werden dann aber auch im Rahmen von Veranstaltungen, wird auch eine Lesung geben, wo die Texte dazu verlesen werden.
Mhm. Maskulinitäten, das große Ausstellungsprojekt der Kunstvereine in Köln, Bonn und Düsseldorf zu sehen. Es ist bis zum 24. November an diesen 3 Standorten. Und ich danke Eva Birkenstock, der Direktorin des Düsseldorfer Kunstvereins, fürs Gespräch. Schönen Abend.
Ja, vielen Dank.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Eine Opernkritik mit Nachspiel wird gerade öffentlich verhandelt. Barry Koskis Inszenierung von Jacques Offenbachs Orpheus in der Unterwelt bei den Salzburger Festspielen. Vor 2 Wochen war die Premiere. Skandalträchtig wie immer, bejubelt auch wie immer. Doch dann schrieb der Kritiker Manuel Brug über dieses, Zitat, Sex-Boulevard-Stück das folgende. Immer wieder machen dicke Frauen in engen Korsetten in diversen Separés die Beine breit. 2 Wochen danach hat die Darstellerin der Euridike, die Amerikanerin Catherine Levesque, per Twitter gegen die Wortwahl des Kritikers protestiert. Sie fühle sich herabgewürdigt. Manuel Brug hat sich heute ausführlich verteidigt. Man müsse doch jemanden, der dick ist, auch dick nennen dürfen. Unsere Kollegin Franziska Stürz war von der Koski-Inszenierung begeistert und ist selbst über 10 Jahre als Sopranistin aufgetreten. Kennt also beide Seiten. Ein Kommentar zum Bodyshaming in der Opernwelt.
Als lyrischer Koloratursopran war ich immer ein bisschen zu groß für mein Stimmfach. Viele Regisseure casten nach Typ. Dann hast du als große Blonde eben keine Chance, wenn eine kleine Brünette für die Rolle gesucht wird. Ich habe früh gelernt, dein Körper, dein Aussehen spielen eine große Rolle auf der Bühne und sie werden, ob bewusst oder unbewusst, immer mitbewertet. Barry Koski hat sich für seine Salzburger Festspiel Euridike einen bestimmten Typ Frau vorgestellt und ihn in Catherine Lewick gefunden. Die kleine Brünette. Es ging bei Koski um Provokation mit dem Stinkefinger. Eine dreiste Frau jongliert mit glitzernden Geschlechtsteilen und setzt ihren Willen gegen die arroganten, tumben, selbstverliebten Göttermänner durch. Bäh, mit rausgestreckter Zunge. Das erntet Reaktionen, sollte es ja auch. Koskis Euridike war super gespielt und auch gesungen von Catherine Lewick. Und sie hat ihr Lob dafür von den meisten Kritikern bekommen. Damit einher ging aber auch eine Beschreibung ihrer Darstellung, die nicht vor körperlichen Merkmalen Halt machen konnte, weil sie Element der Inszenierung, ja des ganzen Charakters waren. Und es fiel im ersten Bild sofort jedem im Publikum auf, dass hier ein untersetzter Mensch in einer hautfarbenen, knallengen Corsage steckte. Man gewöhnte sich im Lauf des Stückes an den Anblick und konnte trotzdem Spaß an dem Spaß dieser Figur haben. Dass sich nun die Sängerin tief verletzt über diskriminierende Beschreibungen ihres Äußeren erregt und Aufrufe gegen Bodyshaming in den Opernkritiken startet, macht viel von dem Respekt, den sie sich mit ihrer mutigen Darstellung errungen hat, zunichte. Was denn nun? Frech sein? Zeigen, dass es nicht den perfekten Körper braucht, um perfekt auf der Bühne rüberzukommen? Oder hinterher doch jammern, wenn jemand das Wort dick benutzt, um den eindimensionalen Frauentyp, den sie da verkörpert, pauschal in eine Schublade zu stecken? Der Begriff Bodyshaming wendet sich eigentlich gegen ein überzogenes Schönheitsideal in Werbung und Medien. In der Theater- und Opernkritik ist er absoluter Quatsch. Hier werden keine Produkte als unbedingt notwendig für den gesellschaftlichen Erfolg von Menschen vermarktet. In der Kunst gibt es wenigstens noch die Möglichkeit, Dinge an- und auszusprechen, die uns Menschen wirklich bewegen. Das können auch mal dreckige, unschöne Dinge sein, die uns vielleicht aus der heile Welt-Komfortzone holen. Und manchmal sind es eben dicke Dinger. Bitte nicht persönlich nehmen, liebe Sängerinnen. Und sonst vor der Premiere doch lieber nochmal mit dem Regisseur und Kostümbildner reden, ob sein Frauenbild nicht optisch optimaler auf die Bühne gebracht werden kann.
Bodyshaming in der Opernkritik. Franziska Stürz kommentierte. An diesem Donnerstag wird die Kanzlerin höchstpersönlich am Berliner Spreebogen unweit von Hauptbahnhof und Regierungsviertel das Futurium eröffnen. Das ist ein knapp 60 Millionen teures Hightech-Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude, in dem es um nicht mehr und nicht weniger als die Frage geht, wie wollen wir in Zukunft leben? Das Projekt ist von Anfang an umstritten gewesen, denn lässt sich die Zukunft überhaupt darstellen und ausstellen? Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich heute einen Eindruck verschafft. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir wollen vor allem erstmal über das Gebäude reden. Verantwortlich sind die Architekten Jan Musikowski und Christoph Richter. Wirkt das Futurium denn futuristisch?
Na, es wirkt auf jeden Fall mal in dieser Umgebung ausgesprochen auffällig. Das ist ja so eine der ödenderen Gelegenheiten des bundesrepublikanischen Staatsbauens. So an der Nordseite der Spree, direkt am Hauptbahnhof, ein Rasterbau neben dem anderen, haben alle genau die gleichen Abstände, die Fenster und dann unterschiedliche Fassadenmaterialien. Also es ist wirklich eigentlich eine unglaublich langweilige Gegend. Und dann steht mittendrin dieser sehr schillernde und glitzernde, nicht so wahnsinnig große Bau übrigens, der auch eingepasst ist, wirklich zwischen zwei solche Rasterkisten, und blitzt erstmal so raus. Also der fällt wirklich richtig auf.
Wird auch Denkschiff genannt, so ein Schiff, was eine Klappe aufmacht.
Ja, ich würde eher mich so ein bisschen erinnert fühlen an einen großen Fisch. Mhm. Also vielleicht liegt das auch daran, dass eben diese Oberflächen, also die Haut, die das ganze Gebilde spannend, dass die so sehr schillernd ist und sehr hell ist. Das sind Glasplatten, die bedruckt wurden mit unendlich vielen verschiedenen Motiven, also verschiedenen Aufteilungen des gleichen geometrischen Musters. Und diese Glasplatten schillern einfach gerade jetzt bei diesem tollen Abendlicht, was man doch immer noch hat. Das ist eine ganz faszinierende Angelegenheit. Das ist eigentlich ein Gebäude auf einem fünfeckigen Grundriss, dann in der Mitte zusammengestaucht, was oben das Dach angeht. Faltet sich nach außen hin auf und dann gibt es vorne und hinten Teile, die sehr weit vorstehen. Nach vorne hin zur Spree hin ist das sehr angenehm, weil dort gibt es jetzt so ein Café, was jetzt so einen überdachten Freiplatz hat. Von dem kann man wunderbar das Büro von Frau Merkel sehen. Nach hinten zum Stadtbahntrasse ist das vollkommen überflüssig, weil da ist wirklich nur Stadtbahntrasse und der Übergang zur Charité, also insofern ein Vorplatz, den man da einfach überhaupt gar nicht benötigt. Aber das ist ein sehr konstruktiver Ansatz, ein sehr großer Bau und ein Bau, der erstaunlich erinnert an Projekte aus den 1990er Jahren in den Niederlanden und aus dieser ganzen Schule von Rem Koolhaas. Wir machen eine große Kiste, kneten die ein bisschen in der Gegend rum, geben ihr eine schillernde Außenhaut und sagen, das ist modern.
Eines der großen Zukunftsthemen ist ja gerade jetzt Bauen, also ökologisches Bauen, nachhaltiges, klimaschonendes. Ist das denn in dieser Weise beispielhaft?
Nein, überhaupt gar nicht. Und das ist vielleicht die größte Fehlleistung dieses Futuriums, ohne den sehr jungen Architekten übrigens irgendwie zu nahe treten zu wollen. Das sind Leute, die haben mit diesem Bau ihr erstes großes Projekt gemacht. Aber es ist, was die Fragen von Nachhaltigkeit angeht, was Zukunft angeht im Bauen, ist es eigentlich ein vollkommener Ausfall. Also erstmal fängt es an damit, dass es sehr, sehr tief gegründet werden musste im Spreeschlamm. Einfach deswegen, weil das architektonische Konzept vorsah, dass man eben tief runtergeht. Unter anderem deswegen natürlich, weil man nicht das ganze Grundstück ausgenutzt hat. Also musste ja irgendwo der nötige Ausstellungsraum gewonnen werden. Das heißt, man ist runtergegangen, weil es die Höhenbegrenzung einfach gab. Das ist das eine. Man hat also sehr teuer und sehr aufwendig im Spreeschlamm bauen müssen. Das ist schon mal auch sehr energieaufwendig, so etwas. Dann ist der ganze Bau aus Beton errichtet worden und aus Stahl. Das sind beides Materialien, die extrem energieintensiv sind. Beton kommt kaum hinter Aluminium als Baumaterial. Also es ist einfach in der Beziehung nicht besonders nachhaltig. Diese Glasfassade, die außen herum so schön schillert, die ist vollkommen funktionslos. Sie hat nur die Funktion, das Wetter draußen zu halten und macht ansonsten gar nichts. Heutzutage ist es überhaupt kein Problem, mit riesigen Fassadenflächen Energie zu produzieren, die meinetwegen sogar als Werbefläche zu benutzen für alles Mögliche. Das sind alles Sachen, die sind seit 20 Jahren erprobt. Oben auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage, Entschuldigung vielmals. Das hat wirklich jeder schwäbische Bauer inzwischen. Also das ist sowas von überhaupt gar nicht modern in dem Sinne. Das produziert insgesamt 30% des Energiebedarfs, den dieses Gebäude hat. Ein ganz normales, modernes Bürogebäude hat heute 100%, ist einfach autark, gibt vielleicht sogar Strom ab in die Umwelt, in die Netze. Also insofern, dieses ganze Gebäude ist erstaunlich konservativ, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Dann gehen wir mal rein. Wie sieht es denn von innen aus?
Da sieht es durchaus anders aus. Also erstmal hat es 3 Geschosse. Es hat sehr, sehr schöne Details. Also man merkt auch wirklich, das ist nicht nur das erste Projekt dieser Architekten, sondern sie wollten auch damit zeigen, wir können was. Und es hat wirklich schöne Details, die auch in den letzten 2 Jahren nicht hässlicher wurden. Es ist ja schon relativ lange fertig als Gebäude. Wird jetzt eben erst bezogen, bespielt und da kommt jetzt die ganzen Ausstellungen reingekommen. Es hat einige wirkliche handwerkliche Fehler in dem Sinne, die aber der Ästhetik zugute gekommen sind. Beispielsweise ein wunderbarer Terrazzo-Fußboden. Es ist nicht richtig Terrazzo, es ist so ein Asphalt, aber es sieht wunderschön aus. Glatt ist für die Ausstellungsmacher ein Albtraum, weil die nicht überall ihre Leitungen anbringen können. Also ein doppelter Fußboden wäre viel praktischer gewesen. Die Wände sind alle wunderbar dunkel anthrazit gestrichen. Ist auch ein Albtraum, weil man solche Wände nie wieder homogen nachgestrichen kriegt, wenn man da irgendwas macht. Das heißt, alle Ausstellungsinszenierungen müssen sich innerhalb der Wände und auf diesem Fußboden in irgendeiner Form arrangieren. Aber es ist eben eine große Veranstaltungshalle, vor allem im ersten Geschoss für die Ausstellungen und eine zweite Veranstaltungshalle für Kongresse, für Tagungen im Hauptgeschoss, wo man locker rumlaufen kann. Das sind sehr angenehme Räume, muss man wirklich sagen.
Wenn aber jetzt die Architektur selbst nicht so für Zukunft steht, dann müssen das wohl vor allem die Ausstellungen und die Veranstaltungen rausreißen. Wie ist da Ihr erster Eindruck?
Sehr positiv. Also die jetzige erste Ausstellung, die dort installiert wurde, sind ja quasi Dauerausstellungen, auch wenn die Möbel sehr modular konstruiert sind. Diese erste Ausstellung hat 3 große Teile: Natur, Technik und Mensch. Etwas absurd ist, warum die Technik zwischen der Natur und dem Menschen steht. Also da wird so eine sehr seltsame Aufteilung gemacht. Es werden immer wieder Themen durch die ganzen 3 Ausstellungen durchdekliniert. Beispielsweise das Thema, wie gehen wir heute mit Stadt um? Das ist im Bereich Stadt, im Bereich Natur arrangiert, wo man eben auch fragt, wie weit können Städte wieder landwirtschaftlich Produktionsorte werden, was ja bis vor 150 Jahren, wie kann man die Energieproduktion ökologisch herstellen. Da gibt es dann auch ganz witzige Ideen mit irgendwelchen Stromdrachen etc. Manches ist davon wirklich auch utopisch in dem Sinne, aber es ist ja auch ein Futurium in dem Sinne. In dem Technikteil, der ist dann ganz cool, überhaupt nicht mehr Holz, nicht mehr warm, so ganz coole glatte Wände. Man sieht interessanterweise im Technikbereich praktisch keine Technik, weil die Technik vorausgesetzt wird. Das ist das, was so und so hinter der Wand ist. Das hat man überall schon. Und dann gibt es im Bereich Mensch, da sind wir dann alle ganz zusammen und um einen kleinen Marktplatz. Und da gibt es so kleine Holzhütten, sehr niedlich, also sehr abstrakte Holzhütten. Ja, man muss es wissen, dass das Holzhütten sein sollen. Und da gibt es dann auch so niedliche Sitzgelegenheiten, bei dem dann mitgeteilt wird, was man alles Böses macht und wie man den eigenen Schweinehund wortwörtlich überwinden kann und dass eben doch der Mensch schlichtweg ein großer Schädling ist auf der Erde und ein Problem hat in der Zukunft. Und das ist eigentlich ja das Thema dieses ganzen Hauses. Also die Inszenierung ist um Längen besser oder zukunftsträchtiger, sagen wir es mal so, als die Architektur. Die Architektur wäre sehr zukunftsträchtig 1995 gewesen. 2000 noch sehr adäquat. Heute ist sie einfach sehr hübsch.
Am Donnerstag wird in Berlins Mitte das Futurium eröffnet, vorerst bis 2022 bei freiem Eintritt. Und gleich nach der Eröffnung ist dann auch Stefan Brandt zu Gast in Fazit am Donnerstag, der Direktor dieser neuen Zukunftsarena. Nikolaus Berno hat für uns berichtet. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Der Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, Hasko Weber, hat nach den hohen Ergebnissen der AfD bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen zu deren Bedeutung für die Kulturszene Stellung genommen. Auch in anderen Bundesländern müssten sich die Kulturschaffenden auf den Umgang mit der Partei einstellen, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Die Auseinandersetzung, die wird kommen, da bin ich ganz sicher, heißt, glaube ich, für alle dass wir unter Umständen auch Selbstverständlichkeiten, die noch vor kurzer Zeit niemand in Frage gestellt hätte, argumentativ begründen müssen. Und ich sehe das aber auch als eine Herausforderung, überhaupt in die Tiefe zu gehen und bestimmte Begrifflichkeiten aufzulegen. Ja, die Freiheit der Kunst, was ist das eigentlich? Und sich da klar und verständlich zu positionieren, halte ich für eine wichtige Grundlage, auch in folgende kommende Auseinandersetzung gehen zu können.
Hasko Weber, Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar. Der Pianist Igor Levit, die Cellistin Sol Gabetta und die Opernsängerin Joyce DiDonato gehören zu den Gewinnern des Preises Opus Classic 2019. Der Opus Classic wird am 13. Oktober in Berlin zum zweiten Mal von Plattenfirmen, Veranstaltern, Verlagen und Persönlichkeiten der Klassikwelt verliehen. Er war nach der Absage der Echo-Preise des Bundesverbands Musikindustrie im Zusammenhang mit dem Antisemitismus-Skandal um die Rapper Kollegah und Farid Bang ins Leben gerufen worden. Nach einem über zweijährigen Streit ist die Riesenskulptur von Jeff Koons nun an ihrem Platz unweit der Champs-Élysées in Paris angekommen. Während der Installation der mehr als 10 Meter hohen und über 30 Tonnen schweren Hand mit einem Tulpenstrauß bleibt das Werk mit Kunststoffplan verdeckt. Offiziell eingeweiht wird es Anfang Oktober. Der US-Künstler hatte den Entwurf der Stadt Paris Ende 2016 geschenkt, im Gedenken an die Opfer der Attentate in Frankreich. Zahlreiche Kulturschaffende liefen gegen die Errichtung Sturm. Sie sahen in dem Geschenk einen kommerziellen Coup des Kunststars. 150 Jahre nach der Grundsteinlegung des Schlosses Neuschwanstein haben Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes den Grundstein entdeckt. Dazu orteten sie mit elektromagnetischen Sondierungssystemen eine Messingkapsel, die als Kennzeichnung hinter dem Stein eingebaut wurde. Der mit 1869 datierte Ziegel fand sich in der Nähe. In der Tradition der damaligen Zeit enthält die Messingkapsel den Angaben zufolge einen Bauplan, Porträts des Bauherrn und Geldmünzen. Der Sänger, Komponist und Produzent Edo Zanki ist mit 66 Jahren gestorben. Zanki arbeitete mit Xavier Naidoo, Herbert Grönemeyer und Ina Deta zusammen. Er schrieb Songs für Tina Turner und Ulla Meinecke und sang auch selbst. Edo Zanki wurde im kroatischen Zadar im damaligen Jugoslawien geboren und kam im Alter von 5 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland.
Chorfachleute, die schwören auf den genuinen Klang von Knabenchören. Zu den Besten gehören die Regensburger Domspatzen. Die Regensburger Domspatzen mit dem Ave Maria von Anton Bruckner. Die traditionsreichen Knabenchöre, die stehen ja seit den Skandalen um sexuellen Missbrauch mehr als je zuvor unter besonderer Beobachtung. Diskutiert wurde zuletzt auch die Frage, ob künftig Mädchen in Knabenchören mitsingen dürfen sollten. Es liegt in der Verantwortung der Chorleiter, festgefahrene Strukturen möglicherweise zu ändern. Seit heute haben die Regensburger Domspatzen einen neuen Chef. Christian Heiß übernimmt eines der wichtigsten Ämter in der katholischen Kirchenmusik als neuer Domkapellmeister in Regensburg. Er war als Kind selbst Mitglied der Domspatzen, ist Komponist, Domorganist und Domkapellmeister in Eichstätt geworden. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob für ihn mit dem neuen Posten ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist.
Das kann man so sagen. Ich habe schon bei dem Domkapellmeister, bei dem ich Domspatz war, auf seine Frage, was ich werden wollte, gesagt, ich will mal gern Chef der Regensburger Domspatzen werden.
Warum? Was ist so reizvoll daran?
Gut, das war damals natürlich eine Kindheitsaussage mit 10 oder 11 Jahren, aber heutzutage ist es natürlich jetzt anders. Es ist ein sehr renommierter Knabenchor. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Und was die Domspatzen und die Arbeitsweise, die man hier hat, vor allen Dingen auszeichnet, ist die man nur ganz selten nur noch antrifft. Man kann jeden Tag mit seinem Chor proben. Das ist wirklich eine Ausnahme, die es sonst nicht mehr gibt.
Wir haben die Debatte jüngst begleitet. Ausgehend von der juristischen Klage eines Mädchens in Berlin wurde ja darüber debattiert, ob Knabenchöre auch Mädchen aufnehmen sollten. Das Gericht hat entschieden, nein, hier habe die Kunstfreiheit Vorrang vor der Gleichberechtigung. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Könnten Sie sich denn vorstellen, dass sich der Chor auch irgendwann Mädchen öffnet?
Also die Dorfpfarrer sind ja weltberühmt, das Knabenchor, und das ist sozusagen auch der Markenkern dieser Einrichtung, und insofern würde ich an diesem Markenkern nichts verändern. Ich würde weiter mit Knaben alleine arbeiten wollen, was nicht ausschließt, dass es irgendwann auch mal parallel einen Mädchenchor geben könnte.
Man könnte die ja gemeinsam ausbilden und sie dann in jeweils eigenen Chören singen lassen.
Sie geben eine Möglichkeit vor, so ist es.
Was macht denn den besonderen Klang aus? Also woran hört man, dass das ausschließlich Knaben sind und keine Mädchenstimmen?
Also ich würde für mich sagen, ich höre es schon daran, der Knabe hat stimmlich, wenn er entsprechend ausgebildet ist, nochmal eine andere Klangfarbe, auch eine klangliche Präsenz. Ich habe diese Berliner Urteilsgeschichte nur peripher aus dem Urlaub verfolgt, aber der Kollege dort hat sich ja dahingehend geäußert, dass man bei Mädchen sehr viel mehr an Kraft investieren müsste in die Stimme hinein, um auf ein ähnliches Ergebnis zu kommen. Also ich sehe da schon einen klaren Unterschied, und ich finde auch, dass die beiden Dinge sich nicht unbedingt vertragen. Das funktioniert vielleicht, wenn im kleinen Umfang eine Geschlechtsgruppe bei der anderen mitsingt, aber nicht im gleichen Maße.
Die Kritik ging ja auch in die Richtung, dass die staatliche Förderung der Mädchenchöre bei weitem nicht so gut ist wie die der Knabenchöre. Das heißt ja, die Ausbildung ist nicht gleichwertig. Wie stehen Sie dazu?
Das ist eine Ortsfrage. Das mag vielleicht in Berlin so gewesen sein, aber es gibt natürlich Mädchenchöre, auch vor allen Dingen an deutschen Kathedralen, die ganz hervorragend singen, die gleichwertig ausgebildet werden wie ihre Kollegen im Knabenchorbereich. Also das würde ich nicht allgemein setzen wollen.
Lassen Sie uns über das andere Thema sprechen, das derzeit mit den Knabenchören natürlich verbunden ist, sexueller Missbrauch und Gewalt. Vor kurzem ist eine neue Studie des Bistums Regensburg veröffentlicht worden, die das tatsächlich Ausmaß bei den Domspatzen offenlegt. Es gab zwischen 1945 und 1995 Jahrhunderte Opfer unter den Chorknaben. Haben Sie selbst, Herr Heiß, davon was mitbekommen, damals als Chorknabe oder auch danach?
Nein, ich war ja mit vielen anderen Kollegen zusammen in einer Klasse, die wir das gemeinsam erlebt haben, und wir haben uns auch bei zurückliegenden Klassentreffen über diese Thematik unterhalten. Wir können also für unsere Regensburger Zeit, und ich war eben in Regensburg, ich war nicht in der Grundschule, wo ja das meiste passiert ist damals, in Regensburg können wir ganz sicher für uns sagen, von sexuellem Missbrauch haben wir gar nichts mitbekommen. Und was die körperliche Seite angeht, da gab es zu meiner Anfangszeit noch die eine oder andere Watschen, wie übrigens an vielen anderen Schulen. Wenn ich da mit Freunden und Kollegen spreche, wie das in dieser Zeit war, da bin ich manchmal erstaunt, was da an anderen Schulen passiert ist, was ich nicht erlebt habe. Also ich kann das für meine Zeit in dieser Weise ausschließen.
Als Gründe werden immer wieder undurchsichtige Strukturen und unklare Verantwortlichkeiten genannt. Was heißt das denn genau? Was werden Sie diesbezüglich vielleicht ändern müssen? Wie ließe sich so ein Chor besser schützen?
Na gut. Die Domspatzen aktuell und schon auch in den letzten Jahren haben ja dieses Problem nicht mehr. Da wurde ja grundlegend verändert, da gibt es eben die Prävention, da wurde auf Transparenz, Offenheit eben großen Wert gelegt. Insofern muss ich an der Schraube jetzt nicht drehen. Ich komme natürlich in eine Zeit hinein, wo dieses Thema in irgendeiner Form immer präsent sein wird. Und ich sehe mich auch in der Pflicht, diesen Weg weiterzugehen. Offenheit, Transparenz und natürlich in diesem Präventionsbereich mitzutun. Aber die Institution, wie sie heute dasteht, hat natürlich in der Hinsicht nichts mehr zu tun mit der von damals.
Haben Sie eine Idee, wo Sie diesen Chor hinführen wollen?
Ja gut, es gibt ja eine Tradition, eine Klangtradition, auch eine Tradition, was den musikalischen Schwerpunkt angeht. Das ist ganz klar. Zunächst mal soll der Chor ein A-Cappella-Chor bleiben. Das wird jetzt auch unter meiner Ägide. Das ist für mich auch kein Opfer. Ich bin ein großer Fan dieser A-Cappella-Chormusik, dieser unbegleiteten Chormusik. Das habe ich auch so gepflegt in meiner Eichstätter Zeit. Von daher muss ich mich da nicht umstellen, dass da auch das ein oder andere Orchesterprojekt da sein wird, wie es schon mein Vorgänger Roland Bühner getan hat, ist für mich selbstverständlich. was die Richtung angeht, welches Repertoire wir künftig singen. Da wird es sicher auch kleine Veränderungen geben. Das ist ja auch immer eine gewisse Vorliebe des jeweiligen Dirigenten, wovon das abhängt. Also insofern, ich werde die Tradition sozusagen fortsetzen und immer wieder kleine neue Schwerpunkte setzen.
Christian Heiß, seit heute neuer Domkapellmeister in Regensburg und damit Chef der berühmten Regensburger Domspatzen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Heiß.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Vielen Dank.
An diesem Dienstag wird die 94 Jahre alte britisch-deutsche Cellistin Anita Lasker-Wallfisch mit dem Nationalpreis 2019 ausgezeichnet. Damit würdigt die Deutsche Nationalstiftung das Engagement der Holocaust-Überlebenden gegen jede Form von Antisemitismus. Anita Lasker-Wallfisch war zusammen mit ihrer Schwester Renate in den Vernichtungslagern Auschwitz und Bergen-Belsen. Bis heute nimmt sie immer wieder große Anstrengungen auf sich, um Schüler und Jugendliche in Deutschland über die Nazizeit und den Antisemitismus zu informieren. Sabina Mattei hat diese beeindruckende Frau an ihrem heutigen Lebensort in London besucht.
In Deutschland kennt man Anita Lasker-Wallfisch spätestens seit ihrer bewegenden Rede im Bundestag. 73 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz sprach 2018 noch einmal eine Überlebende des Massenmordes an den europäischen Juden im deutschen Parlament.
Ich hatte geschworen, nie wieder meine Füße auf deutschen Boden zu setzen. Mein Hass auf alles, was deutsch war, war grenzenlos. Wie Sie sehen, bin ich eifrig geworden, schon vor vielen, vielen Jahren. Und ich bereue es nicht. Hass ist ganz einfach ein Gift und letzten Endes vergiftet man sich selbst.
Dem Tod in der Gaskammer entkam Anita Lasker-Wallfisch wegen ihres musikalischen Talents. Die junge Frau aus gut bürgerlichem deutsch-jüdischen Hause wurde 1943 nach Auschwitz deportiert. Als sei es gestern gewesen, erzählt die Hochbetagte, wie andere Insassen sie einwiesen und registrierten.
Und die sind natürlich furchtbar neugierig, da kommt jemand Neues, was gibt's draußen, wie geht der Krieg, wo kommst du her, wie heißt du, was hast du früher gemacht?
Als sie erzählte, dass sie Cellistin sei, wurden die Mitgefangenen sofort hellhörig.
Du hast Cello, du spielst Cello, fantastisch. Sie hat einfach gesagt, fantastisch, bleib hier, ich komme gleich wieder. Und die ist also weggelaufen und hat die Dirigentin dieser Kapelle gerufen und gesagt, hier ist eine Cellistin angekommen. Und mein Glück war, dass zu dieser Zeit sie kein Instrument gehabt haben, das tiefe Noten gespielt hat.
Und so landete Anita Lasker-Wallfisch im Mädchenorchester von Auschwitz.
Es handelt sich hier nicht um Berufsmusiker, es handelt sich hier um junge Mädchen, denn niemand war alt, der im Lager war, die mal irgendwann etwas gelernt haben.
Die Lagerkommandanten wetteiferten geradezu, wer das bessere Orchester habe, erinnert sie sich. Für Lagerinsassen sei es eine Lebensversicherung gewesen. Das Orchester musste am Eingang zum Lager Auschwitz-Birkenau Musik machen, Schlager, Klassik, Märsche, wenn die Transporte für die Gaskammern eintrafen oder wenn die KZ-Häftlinge zur Arbeit in den umliegenden Fabriken geschickt wurden.
Jeden Morgen sind Tausende von Menschen ausmarschiert in diese verschiedenen Fabriken und wir haben gesessen und haben Märsche gespielt und am Abend wieder das Gleiche. Wir sind ans Tor gegangen mit den Stühlen und den Notenständern und haben wieder gespielt, wieder Märsche für die. Im Moment, wie das fertig war, sind wir zurück in unseren Block und haben geprobt. Wir haben den ganzen Tag gespielt.
Ein Jahr lang blieb die junge Anita Lasker in Auschwitz. Dann wurde sie nach Bergen-Belsen deportiert. Dort erlebte sie im April 1945 die Befreiung durch die Briten. Im Jahr darauf wanderte die Cellistin nach Großbritannien aus, heiratete den Pianisten Peter Wallfisch und gründete das English Chamber Orchestra. Dass ihr Enkel jetzt wegen des Brexit die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat, dafür hat sie Verständnis. Im Bundestag bescheinigte die Holocaust-Überlebende den Deutschen, sie hätten sich nach der Katastrophe beispielhaft verhalten.
Nichts wurde geleugnet, Antisemitismus war nicht mehr modern. Heute sind andere Zeiten. Die Welt ist voller Flüchtlinge. Für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen und nicht wie hier geöffnet. Dank dieser unglaublich generösen, mutigen, menschlichen Geste, die hier gemacht wurde.
Doch für Anita Lasker-Wallfisch bleibt London ihre Heimat.
An diesem Dienstagvormittag wird sie in der Friedrich-Werderschen Kirche am Berliner Gendarmenmarkt mit dem Deutschen Nationalpreis 2019 ausgezeichnet. Die Laudatio hält Bundespräsident Steinmeier. Die Nachwehen der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, die bestimmen an diesem Dienstag die gedruckten Feuilletons. Hans von Trotha hat sie schon intus.
Ein Delirium, Doppelpunkt, Reaktionen auf die Landtagswahlen. Das steht nicht nur über dieser Kulturpresseschau, sondern auch über Paul Ingendeys Einlassung zum Thema in der Frankfurter Allgemeinen. Ingendey bringt die Lage metaphorisch auf den Punkt. 5 Männer stehen mit nassen Füßen im Keller und sehen, wie Wasser eindringt. Natürlich könnten die Männer Gummistiefel holen, dann blieben sie länger trocken. Aber wer weiß, ob sie sich nicht schon bald Gummianzüge überstreifen müssen, gar Taucherbrillen. Vielleicht wäre es also ratsam, nach der Ursache des Wasserschadens zu forschen. Dazu kann sich aber keiner durchringen. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, was die FAZ-Feuilleton-Redaktion anders zu sehen scheint. Sie bringt gleich 2 weitere Texte zum Thema. Einen von Simon Strauß, der meint, vielleicht muss man gegen die AfD am Ende, wenn alle Mittel versagen, das nationale Argument ins Feld führen. Von Deutschland als Ganzem, nicht als geteiltem Land sprechen, in dem niemand alles gutheißen muss, was politisch beschlossen oder gesellschaftlich erlaubt ist, aber in dem akzeptiert ist, dass über das gestritten wird, was sich ändern soll. Und ein Interview mit der Autorin Ines Geipel. Zitat: In der Wahl manifestiert sich ein Trend zum toxisch-braunen Osten. Dem würden Strauß und Ingendey womöglich widersprechen. Ingendey meint, das Ressentiment im Osten als typisch östlich zu denunzieren hilft nicht weiter. Unsere Ressentiments, da fehlt jetzt vielleicht, dass er uns erklärt, wer wir sind, aber in der FAZ ist das womöglich auch keine Frage. Also unsere Ressentiments sind nämlich typisch westlich, so Ingendey, bevor er sich der Wahlberichterstattung widmet. Während er dazu der Karriere der Metapher klare Kante über den Fernsehabend hinweg nachgeht, wählen die anderen das Gerede von einer bürgerlichen Koalition aus AfD und CDU. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat der AfD einen gemütlichen Wahlabend bereitet, finden Elisa Britzelmeier und Laura Hertreiter in der Süddeutschen und meinen nicht nur, aber eben auch den Satz von MDR-Moderatorin Wiebke Binder, eine stabile Zweierkoalition, eine bürgerliche, wäre ja theoretisch mit der AfD möglich. Damit habe sie die AfD-Selbstdarstellung von Bürgerlichkeit übernommen, Punkt für die Rechtspopulisten. In der Taz fragt Peter Weißenburger, normalisiert der MDR die AfD und konstatiert, üblicherweise wird die Partei rechtspopulistisch, völkisch oder rechtskonservativ genannt. Bürgerlich hingegen suggeriert eine konservative Ausrichtung und eine Position in der politischen Mitte. Wenn es denn so einfach wäre. Wiebke Binder hat sicher nicht geahnt, was sie lostritt, wenn sie mit dem Begriff bürgerlich mal eben Schlitten fährt, zum Beispiel bei einem Kenner und Hohepriester des Bildungsbürgerlichen wie Gustav Seibt. Was bitte soll an der AfD bürgerlich sein, fragt er empört und erklärt auf einer Süddeutschen Seite einleuchtend und nachhaltig, was das eigentlich ist, bürgerlich, und was nicht. Dieser Dauerton der Maßlosigkeit bei der AfD, so Seibt, ist nicht einfach eine permanente stilistische Entgleisung. Er verweist auf einen unbürgerlichen Kern, nämlich die Verachtung des Individuums. Bei alledem sind die Gruppierungen, former known as Volksparteien, drumherum gekommen, ihre krachenden Abstürze zu bejammern. Schließlich hatten sie längst die Gummianzüge an und haben noch Schlimmeres erwartet. Wirklich seine Niederlage eingestanden hat nur einer. Die Lage ist ernst, der Ton ist ernsthaft, berichtet Joachim Huber im Tagesspiegel. Er schaute betroffen, saß im weißen Hemd vor einer blassroten Wand. Er sah aus wie ein Ex-SPD-Parteivorsitzender. Und dann das Zitat. Da gibt es nichts zu beschönigen. Der gestrige Tag war ein schwarzer Tag für die deutsche Sozialdemokratie und mich persönlich. Der das auf YouTube verkündet, ist Jan Böhmermann. Er habe herausfinden wollen, ob es ein Nicht-SPD-Mitglied ohne Programm, ohne Netzwerk, ohne Mitkandidatin schafft, die Voraussetzungen für eine Kandidatur als SPD-Parteivorsitzender zu erfüllen. Es habe knapp nicht gereicht. Aber Kopf hoch. Böhmermann rechnet, wie wir alle, fest damit, dass spätestens im Frühjahr 2020 eine neue SPD-Doppelspitze gesucht und gebraucht werde. Dann wird es klappen.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.